In der heutigen Episode von Alles auf Anfall sprechen wir über Präzisionstherapie bei Epilepsie und beleuchten dabei genetische und immunologische Ursachen von Epilepsie. Was genau bedeutet Präzisionstherapie bzw. personalisierte Medizin und gibt es dadurch auch Auswirkungen auf die Diagnosestellung? Für welche Formen der Epilepsie gibt es überhaupt personalisierte Medizin und welche Arten der Therapie gibt es? Warum hat Präzisionstherapie vor allem bei Kindern eine so hohe Relevanz und wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit der Behandlung zu starten? Um diese und weitere Fragen zu klären, habe ich zwei ausgewiesene ExpertInnen zu Gast. Professor Angela Keindl, Fachärztin für Pädiatrie mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie. Sie leitet die Kinderneurologie sowie das Epilepsiezentrum an der Charité in Berlin. Außerdem mit dabei ist Professor Steffen Sirbe, Oberarzt in der Neuropädiatrie und Leiter der Epileptologie am Universitätsklinikum Heidelberg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie- und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Frau Professor Dr. Keindl, lieber Herr Professor Dr. Sirbe, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über das Thema Präzisionstherapie bei Epilepsie sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Danke, Jan.
Vielleicht ganz kurz zum Einstieg, damit die Hörer und Hörerinnen ein besseres Gefühl dafür haben, wen wir heute hier zu Gast haben. Wollen Sie sich beide vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, Frau Professor Dr. Keindl, vielleicht, wenn Sie starten mögen?
Ja, gerne. Mein Name ist Angela Keindl. Ich bin Kinderneurologin und Leiter an der Charité, eben die Kinderneurologie und auch das Epilepsiezentrum, habe eine Forschungsgruppe zum Thema und das ist eben ein Herzensthema, auch die Präzisionstherapie.
Herr Professor Dr. Sirbe.
Genau, also ich bin Steffen Sirbe aus Heidelberg. Ich bin auch hier einer der Oberärzte in der Kinderneurologie und leite die Epileptologie und beschäftige mich eben auch mit sehr vielen, vor allem genetischen Ursachen von Epilepsien, aber auch immunologischen. Und das Ziel unserer Arbeit ist eigentlich immer, möglichst neue Therapien eigentlich auch rasch zum Patienten, in dem Fall zum Kind, zu bringen. Und deswegen freue ich mich, heute dabei zu sein.
Wir wollen heute über Präzisionstherapie bei Epilepsie sprechen. Könnten Sie uns vielleicht einmal kurz erklären, was Präzisionsmedizin in diesem Kontext überhaupt bedeutet und warum es relevant ist? Vielleicht Frau Professor Dr. Keindl, wenn Sie einen Versuch starten wollen.
Gerne. Also Präzisionstherapien bezeichnet man auch als personalisierte Medizin oder personalisierte Therapie. Und da geht es irgendwie darum, dass man eben individuell auf Patienten abgestimmte und zugeschnittene Therapien anwendet und nicht eine Therapie für alle, eine Einheitstherapie für alle anbietet. Und das heißt, dass für eine spezifische Erkrankung, eine in der Tiefe auch erkannte Erkrankung oder verstandene Erkrankung, eben die beste Therapie ausgesucht werden soll. Und warum reden wir darüber überhaupt jetzt? Ich glaube, das liegt einerseits, dass es eben Fortschritte in der Genetik und in der Molekularbiologie gibt. Das heißt, wir haben mehr wissenschaftliche Erkenntnis und auch technologische Fortschritte in der Genomforschung zum Beispiel, die es ermöglichen, Krankheiten eben viel genauer zu verstehen. Also zum Beispiel, dass wir bei Epilepsien wissen, es gibt bestimmte genetische Ursachen für Epilepsien und dann nicht nur sagen, es ist ein bestimmtes Gen, sondern ist das Gen überaktiviert oder ist es zu wenig aktiv und dann entsprechende Therapien aussuchen können. Aber das betrifft natürlich nicht nur genetische Ursachen, sondern können auch immunologische, also Sirbe hat es bei der Einleitung genannt, immunologische Ursachen auch angehen und hier ganz spezifisch Autoantikörper, also Antikörper gegen sich selbst identifizieren und spezifisch wollen wir dafür eben Therapien entwickeln. Und der Sinn ist, dass man dadurch eben ein besseres Outcome, ein besseres Überleben, bessere Lebensqualität und weniger Anfälle und bei Epilepsien und eine bessere Entwicklung im Kindesalter ermöglichen.
Im Umkehrschluss, wenn wir Präzisionstherapien haben, Wie haben sich dadurch auch die Diagnosestellungen geändert? Also gibt es Auswirkungen auf die Diagnose, Herr Professor Dr. Sirbe?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Wir haben relevante Auswirkungen auf die Diagnosestellung, wobei wir eben tatsächlich das eher umgekehrt noch aktuell sehen. Also wir haben in den letzten Jahren eben wirklich einen riesigen Fortschritt bei den diagnostischen Möglichkeiten gemacht, mit wahnsinnig vielen neuen Unterdiagnosen, die wir eigentlich stellen können, und befinden sich jetzt gerade eben im Wandel, wo wir das versuchen, auf die Therapie anzuwenden und zu übertragen, um das eben viel spezifischer und besser zu machen, gerade bei den vielen Patienten, und das ist etwa ungefähr ein Drittel eben bei Epilepsien, die nicht gut auf die herkömmlichen Therapien ansprechen. Wir haben also eine große Möglichkeit von diagnostischen Methoden, die wir anwenden können, aber nur eine begrenzte Zahl von primär antiepileptischen Medikamenten. Das ist vielleicht der Ausgangspunkt. Und umgekehrt zu Ihrer Frage zurück, ja, es gibt ganz klare Auswirkungen, weil wir jetzt eigentlich, wenn wir eine Diagnose eben versuchen zu stellen, eben primär schon versuchen, auch einzubeziehen, die genetische Diagnostik mitzumachen. Wir fordern sehr gute und hochauflösende MRT-Untersuchungen, also Bildgebungen des Gehirns, um auch kleine Veränderungen zu sehen, um auch zu verstehen, in welchen Netzwerken diese Veränderungen vielleicht aktiv sind. Wir schöpfen die gesamten genetischen Untersuchungen aus, indem wir das gesamte Erbgut eigentlich von Patienten untersuchen auf einzelne oder mehrere Faktoren, die bei der Epilepsieentstehung eine Rolle spielen können. Und wir untersuchen auch sehr breit, teilweise im Blut, teilweise auch im Hirnwasser, ob bestimmte immunologische Dinge, also ob das Abwehrsystem des Menschen spezifisch aktiviert ist in irgendeiner Form. Und das versuchen wir dann unbedingt natürlich wieder einzubeziehen in die Therapieauswahl. Aber wir machen eine viel, viel breitere und tiefere Diagnostik, als wir das wahrscheinlich vor 10 Jahren gemacht hätten.
Frau Professor Dr. Keindl, Sie haben vorhin schon mal verschiedene Formen der Epilepsie kurz angesprochen. Für welche Epilepsien gibt es denn Präzisionstherapien? Gibt es hier gute Beispiele, die Sie nennen können?
Ja, es gibt natürlich für unterschiedliche Formen Präzisionstherapien, sowohl für genetische Epilepsien, beispielsweise das Dravet-Syndrom durch SCN1A-Gen-Mutationen. Gibt es bestimmte Medikamente, die eben besonders gut funktionieren bei Dravet-Syndrom, auch wenn man nicht genau weiß, warum. Und es gibt in Studien jetzt aufkommend Gentherapien, sogenannte Asotherapien oder Antisense-Oligonukleotid-Therapien, wo man wirklich direkt die Ursache der Erkrankung auch angeht. Das ist nur ein Beispiel für eine genetische Erkrankung. Und dann gibt es natürlich auch strukturelle Epilepsien, für die wir Präzisionstherapien, kann man auch in der Epilepsiechirurgie natürlich sehen, wenn man spezifische Veränderungen hat, dass man eine spezifische Therapie auch anbietet. Und auch dafür gibt es Präzisionstherapien. Also und ich haben, glaube ich, da beide ein Interesse sehr an dem Thema. Und es gibt für viele auch genetische Epilepsien eben so Einzelfallberichte, so dass man sich da irgendwie durchhangelt oder man versucht zu verstehen, was ist die biologische Ursache einer Epilepsie, wie ist der Stoffwechselweg und wie kann ich da eingreifen in diesen Stoffwechselweg spezifisch für den Patienten, der jetzt vor mir sitzt. Und es ist natürlich eine Herausforderung auf seltenen Erkrankungen, die diese Menschen häufig haben, dann wirklich wissenschaftlich fundiert zu arbeiten. Und Herr Sommer hatte da auch ein Projekt, was er auch deutschsprachigen Raum vertritt, auch die Protect-Studie. Vielleicht willst du auch was dazu erzählen, Steffen.
Gerne mache ich das. Also die Protect-Studie, die gerade angesprochen wurde, beschäftigt sich eben mit einer spezifischen Erkrankung. Das ist in dem Fall die tuberöse Sklerose. Wenn man so will, das ist eine lange bekannte Erkrankung, die mit unterschiedlichen Problemen im Körper einhergeht, mit Veränderungen im Gehirn, aber auch an den Nieren, auch am Herzen. Und man ist eigentlich in den letzten 15 Jahren dazu übergegangen, nicht nur dieses Einzelproblem dann anzugucken. Also jetzt zum Beispiel einen Tumor am Herzen, den hat man früher operiert, oder einen Tumor an der Niere, der wurde operiert, oder man konnte vielleicht eine Angiografie machen, also mit bestimmten Blutuntersuchungen das darstellen und dann behandeln. Man hat also jetzt den Mechanismus verstanden und man kennt sehr genau die Gene, die das verursachen. Und wenn wir die jetzt kennen, versuchen wir eben, nicht mehr die Epilepsie nur zu behandeln, sondern primär am Mechanismus der Ursachenentstehung, der Epilepsieentstehung zu behandeln. Das heißt, wir geben ein Medikament, was in diesem Fall diesen überaktivierten Signalweg, der spielt auch eine große Rolle bei der Entstehung eben von Tumoren und anderen Problemen an anderen Organen, mit zu behandeln mit einem sehr spezifischen Medikament. Das ist in dem Fall das Rapamycin. Das ist ein lange bekanntes eigentlich Medikament aus der Krebsforschung und auch aus der Transplantationsmedizin, weil es unser Immunsystem reguliert. Aber das kann tatsächlich auch Epilepsieentstehungen positiv beeinflussen. Und nicht nur das, wir hoffen, dass wir langfristig damit vielleicht sogar etwas haben, was auch eine Entwicklungsverbesserung bei Kindern, die wir ja in dem Fall behandeln, mitbewirken kann. Also unsere Kinder mit Epilepsie haben schon teilweise im Kindesalter, teilweise auch später, ein großes Risiko, auch psychiatrische oder Störungen der Intelligenz zu entwickeln. Und das wäre eben genau das Ziel, so einer Präzisionstherapie, nicht nur Anfälle zu unterdrücken bei diesen Kindern, sondern von vornherein eben die gesamten Probleme und Symptome einer zum Beispiel eben genetisch verursachten Erkrankung mit einzubeziehen und gezielt zu behandeln, in der Hoffnung, dass wir da nicht nur Anfälle verbessern, sondern eigentlich alles, was für die Kinder und Menschen früher oder später zum Problem werden kann.
Sie haben die Kinder gerade schon angesprochen, vielleicht da nochmal kurz nachgefragt, warum hat Präzisionstherapie genau da eigentlich so eine hohe Relevanz?
Das ist vielleicht sogar die spannendste und wichtigste Frage, weil wir natürlich mit sich entwickelnden Individuen zu tun haben. Wir haben nicht in Anführungsstrichen diesen fertigen, erwachsenen Menschen, bei dem viel, viel mehr noch als die Entwicklung eigentlich externe Faktoren seiner Lebensweise eine Rolle spielen, sondern wir haben ein nicht ausgewachsenes Kind, was ständig Anpassungen an die Umwelt erfährt, was durch die Pubertät irgendwann geht, mit lauter Phasen, wo viel mehr Einflüsse einfach nur durch das Wachstum entstehen. Und diese Einflüsse aufs Wachstum haben nicht nur eben Einfluss auf die Körperlänge, sondern unbedingt auch direkt auf die Gehirnentwicklung, weil das Gehirn unser kompliziertestes Organ ist und diese Wachstumsprozesse am Ende dafür zuständig sind, auch welche Verschaltungen gibt es, welche Kurzschlüsse auch, welche Fehlwachstumsstörungen können am Gehirn auftreten. Und das versuchen wir eben mit einzubeziehen in die Überlegung, wenn wir dann ein Medikament auswählen und wenn wir eine Therapie suchen und wenn wir eine bestimmte Ursache für eine Epilepsie finden. Und das ist, glaube ich, das ganz Besondere am Kindesalter. Aber da kannst du vielleicht auch nochmal ergänzen, Angela.
Ja, im Prinzip, glaube ich, kann man sich so ein Kind wie so ein Zug auf dem Gleis vorstellen. Das fährt in eine bestimmte Richtung. Und wenn das falsche Gleis ist, weil eine Grunderkrankung eine Ursache vorliegt, dann weicht es eben ab. Und dieses Abweichen, wenn es immer weiter wird, wird immer größer. Und je länger man das eben laufen lässt, desto größer ist die Abweichung, desto größer sind die Probleme. Und je länger man wartet, das ist ja Zeit, desto mehr Entwicklungspotenzial, Entwicklungschance etc. gehen verloren. Das heißt, wir haben es in der Kindermedizin natürlich sehr mit Zeit ist Entwicklung zu tun und Hirnfunktion. Und es geht ja nicht nur um Epilepsie, es geht ja um sehr viel mehr für das Individuum und für die Lebensqualität, die am Ende ja wirklich entscheidend ist. Das heißt, wir sind unter einem ziemlichen Zeitdruck, die richtige Therapie zum richtigen Zeitpunkt möglichst früh auch zu geben. Und das führt natürlich zu einer anderen Frage, wenn ich da reingrätschen darf, ist, wann behandelt man denn eigentlich? Und das ist eine Frage, die uns alle sehr beschäftigt. Also muss ich warten, bis eine Epilepsie auftritt, um wirklich mit einer Behandlung zu starten? Oder reicht es mir eigentlich, wenn ich eine bestimmte, zum Beispiel genetische Ursache habe und ich weiß, es gibt eine Präzisionstherapie, beginne ich nicht dann eigentlich schon, sobald ich das weiß, mit der Therapie? Und was von beiden ist eigentlich richtig? Gefühlt denken wir wahrscheinlich, man soll so schnell wie möglich anfangen. Aber gefühlt ist immer nur eine halb gute Medizin. Braucht natürlich eigentlich Studien dazu. Und diese Studien sind natürlich gerade bei Kindern und seltenen Erkrankungen nicht ganz simpel durchzuführen, müssen eigentlich international mit den kleinen Kohorten, die wir eh schon haben, durchgeführt werden. Und das bringt uns natürlich so ein bisschen in eine Problemlage, dass wir dann doch häufig individualisiert, so N gleich 1, sagen wir, N gleich 1 Studien machen, also mit einer Person eine Studie machen oder eben therapieren auf der Basis unseres Verständnisses zum Zeitpunkt jetzt.
Aber das heißt, es gibt durchaus auch präventive Ansätze in der Behandlung?
Naja, die Frage ist ja, wenn eine bestimmte genetische Ursache vorliegt, ist noch keine Epilepsie vorhanden, dann kann ich eventuell, indem ich jetzt schon behandle, ein Kind früh präventiv verhindern, dass das später auftritt. Das sind Ansätze, die wir verfolgen, die auch ja in der Protect-Studie von Herrn Sirbel mit auch angedacht sind, aber auch in anderen Studien mit bedacht werden. Ich glaube, es ist eine ganz wesentliche Frage.
Genau, also das ist tatsächlich eben so, wenn wir eine Erkrankung haben, bei der wir wissen, dass sie viele Probleme am Ende macht, über das Wachstum, über das Alter des Patienten eben immer zunehmend, und wir haben die Kinder aber schon sehr früh und wissen auch schon sehr früh, welche genetische Ursache eben da ist, dann ist unser aktuelles Ziel eigentlich möglichst auch in Studien, und das ist diese Protect-Studie zum Beispiel, prophylaktisch tatsächlich zu behandeln in Bezug auf vor allem später auftretende Symptome. Dazu gehört dann auch ein späteres Risiko für Epilepsie, wenn Sie eine Erkrankung haben, die eigentlich mit anderen Problemen auffällt, wo Sie aber wissen, in 2, 3 oder auch 10 Jahren hat dann irgendwann die Mehrheit aller Betroffenen auch eine Epilepsie. Dann müssen Sie die Eltern und auch die Ärzte und auch letztlich versuchen, mit an Bord zu holen, dass wir überlegen, ob wir das schon vorab verhindern, versuchen, positiv einzugreifen, dass es gar nicht erst dazu kommt. Das ist so ein bisschen natürlich ein ähnlicher Ansatz wie auch bei Impfungen. Man versucht, was zu verhindern. Das heißt, vielleicht ist der Leidensdruck noch nicht so hoch in diesen Bereichen. Das ist dann auch immer die Schwierigkeit. Das heißt, wir müssen Überzeugungsarbeit leisten. Wir müssen aber, glaube ich, auch wirklich gut versuchen, das zu beweisen, was wir da tun, dass wir tatsächlich eben wirklich auch international und gemeinsam im Bereich der seltenen Ursachen uns da zusammentun. Das machen wir, glaube ich, ganz, ganz gut, eben auch gerade mit Berlin in verschiedenen Registern, wo wir dann bestimmte Patienten eben einfach zusammenfassen können und man dann sich austauscht zu diesen Themen.
Frau Professor Dr. Krendel, kann denn auch eine Operation eine Form der Präzisionsmedizin sein?
Ja, auf jeden Fall, denn Epilepsiechirurgie ist in seltenen Fällen nur eine sozusagen One-Fits-All-Operation, sondern man muss auch hier den einzelnen Patienten natürlich sehr genau analysieren. Das ist auch der Aufwand und ich glaube auch die Kunst der Epilepsiechirurgie ist, die richtige Operation zum richtigen Zeitpunkt für den richtigen Patienten auszuwählen. Und dann hat sie ja eine hohe Chance auf Heilung von ungefähr 70%. Wenn man den richtigen Patienten ausgewählt hat und auch gut aufgeklärt hat über potenzielle vorhandene oder eben nicht vorhandene neurologische Ausfälle, die passieren können. Und wir versuchen natürlich, möglichst die zu operieren, bei denen wir denken, da werden wir keinen neurologischen Ausfall generieren und haben eine hohe Chance auf Anfallsfreiheit.
Professor Dr. Sirbel, Sie machen da ja auch gerade eine deutschlandweite Studie für Kinder mit TSC. Können Sie uns dazu etwas erzählen?
Genau, jetzt reden wir sozusagen über die chirurgischen Möglichkeiten und wir haben da tatsächlich eine weitere Studie, die sich mit einer sehr spezifischen Modulation einer elektrischen Stimulation von Hirnarealen beschäftigt. Die ist in dem Fall nicht nur für Kinder eben mit einer tuberösen Sklerose geeignet, sondern für ganz viele Patienten mit fokalen Epilepsien. Insgesamt ist das eigentlich die größte Gruppe von Epilepsiepatienten, die fokale Epilepsien haben. Das heißt, es gibt einen bestimmten Bereich in der Hirnrinde, der epileptische Anfälle auslöst. Und wie eben schon, versuchen wir eben sehr präzise und sehr gezielt solche Bereiche zu behandeln und nicht eben zum Beispiel mit Medikamenten jetzt den gesamten Körper zu belasten. Und eine der neuen Methoden, die man da versuchen kann, ist eine sehr genaue Fokusstimulation einer bestimmten Region im Gehirn. Das heißt, man weiß eigentlich schon sehr lange, wenn wir elektrische Ströme auf das Gehirn geben, dann wird die Region weniger aktiv, was insbesondere auch bei Epilepsie auslösenden Regionen eigentlich zu einer Beruhigung führt. Und in dem Fall wird ein Gerät implantiert, was unter der Kopfhaut auf die Schädeldecke aufgebracht wird mit Elektroden und ein paar sehr kleinen Schrauben, wo man also nicht ins Gehirn muss. Das ist der große Vorteil. Und wo wir damit eben versuchen, auch die Nebenwirkungen und Risiken durch eine Operation zu reduzieren. Und diese Fokusstimulation behandelt dann sehr gezielt einen kleinen Bereich nur im Gehirn, beruhigt dort die epileptische Aktivität und führt so zu einer gesamten eigentlich Beruhigung der Epilepsie und damit hoffentlich indirekt am Ende auch zu einer gesamten positiven Entwicklung für denjenigen, der die nutzen kann und hat deutlich weniger bis keine Nebenwirkungen eben vergleichbar zu anderen Therapien.
Frau Professor Dr. Kandl, Sie haben vor kurzem ja auch passend zum Thema publiziert. Können Sie dazu etwas sagen?
Sie meinen, glaube ich, die THPM3-Story. Wir haben vor 2 Jahren ungefähr beschrieben, bei 2 Kindern mit einer bestimmten genetischen Epilepsie als Ursache eine Überfunktion eines Calciumkanals, der nennt sich THPM3, und haben ja beschrieben, dass man den eben blockieren kann mit einem bestimmten Medikament, Primidon, ein altes, anfallsupprimierendes Medikament, was von uns fast keiner mehr, ehrlich gesagt, einsetzt. Aber wir haben ja aus Zellkultur-Experimenten herausgefunden, dass es genau diesen Kanal, diesen überaktivierten Kanal gut blockiert. Und nachdem wir das in Zellkultur auch mit den spezifischen Mutationen der Patienten nachgewiesen haben, sind wir an die Patienten wieder zurückgegangen und haben die Kinder behandelt mit Primidon und es hat zu einer deutlichen Verbesserung geführt, sowohl dass eben keine Anfälle mehr aufgetreten sind, als auch, dass die Entwicklung sich deutlich verbessert hat und eben andere Probleme, die die Kinder auch haben, wie Bewegungsstörung etc. Und das hatten wir 2023 publiziert. Ist es den Weg gegangen, den, glaube ich, solche Studien häufig gehen. Auch andere finden dann Patienten mit THPM3-Varianten, sind auf uns zugekommen und wir haben beraten, wie wir die Therapie so gemacht haben. Die haben dann auch damit angefangen. Wir haben dann jetzt in einer internationalen Studie, ehrlich gesagt, unterstützt auch durch die Eltern, die nämlich eine Facebook-Gruppe international gebildet hatten, dann Kontakt mit sehr vielen Patienten aufgenommen und das multipliziert sich etwas und diese Familien haben dann von sich aus alleine ihre Ärzte kontaktiert mit der Bitte, dass sie die Primidontherapie starten. Und auch hier haben wir unterstützt und gesagt, wie wir es gemacht haben, und so dass wir jetzt eine zunehmende Gruppe an, würde sagen, 40, 50, 60 Patienten kennen international mit dieser Erkrankung und ungefähr 15, 20, die jetzt die Therapie gestartet haben. Und in der zweiten Publikation haben wir mal gefragt, was momentan der Stand ist, um da eine Übersicht zu kriegen, und haben gesehen, dass die Patienten, die mit Primidon behandelt waren, eben allesamt profitiert haben. Und das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren dann herausstellen, wie die Therapie auch bei weiteren Patienten anschlägt. Was es auch zeigt, ist, wie schwer so eine internationale Studie ist. Und das ist ja keine Studie. Eine richtige Studie wäre ja randomisiert, placebo-kontrolliert Studie. Aber die aufzuteilen ist extrem schwierig und die Patienten nehmen eines im Prinzip irgendwann aus der Hand und machen das selber und multiplizieren die Therapie, so dass wir dann im Prinzip retrospektiv uns nochmal anschauen, wie hat es denn eigentlich gewirkt?
Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel einer kurzer Zeit sehr erfolgreichen Änderung der Standardtherapie, vielleicht auch für eine sehr seltene, aber eben in dem Fall spezifisch therapierbare Erkrankung, also Ionenkanal, den ihr in Berlin letztlich identifiziert habt und der sich mit einem spezifischen, auch bekannten Medikament eben beeinflussen ließ. Und gleichzeitig ist es auch eine typische Geschichte, dass wir eigentlich sehr oft mit eben Familienvereinen, Elternvereinen, betroffenen Vereinen eben zusammenarbeiten. Das heißt, wenn Eltern ein Kind haben, bei dem jetzt eine neue Diagnose gestellt wird, dann suchen die sich natürlich im Internet Austauschpartner. Und für sehr, sehr viele Erkrankungen, Epilepsieursachen oder auch Entwicklungsstörungen gibt es dann manchmal Hilfsgruppen, manchmal Facebook-Gruppen, manchmal diese oder jene Gruppe, WhatsApp-Gruppen, wo man sich relativ rasch austauschen kann, wo dann auch sehr, sehr schnell zu uns eben immer wieder Fragen zu spezifischen Therapiemöglichkeiten kommen, die wir dann versuchen zu beantworten, wo wir uns dann in eigenen Gruppen, die wir kennen und die wir haben, auch noch austauschen können, um so relativ rasch gemeinsam zu sinnvollen Therapieideen zu kommen. Und das klappt, glaube ich, ganz gut. Das hat bei euch ganz gut geklappt und das klappt aber auch bei den anderen Elterngruppen sehr gut, weil Eltern schon ein großes Interesse und auch sehr viel Gefühl natürlich für die Entwicklung ihres Kindes haben und da auch sich Therapien suchen und dann sich über bestimmte Austauschplattformen bei uns austauschen und melden.
Wer kann uns denn eigentlich bei der genetischen Diagnostik helfen?
Also im Prinzip sollte natürlich der Behandler die genetische Diagnostik anbieten und auch hier die Familie beraten. Genetische Diagnostik ist ja nicht immer genetische Diagnostik, die kann ja qualitativ sehr unterschiedlich sein und ist auch dann nach einer gewissen Zeit veraltet und müsste dann erneuert sein, wenn sie erneuert werden, wenn sie als unauffällig befunden wurde. Nicht jeder Behandler ist stark in der Neurogenetik. Das ist einfach ein Teil, was man natürlich auch lieben muss und gelernt haben muss. Dann gibt es natürlich Zentren für Humangenetik, die zusätzlich da unterstützen können, wenn es eben nicht der Schwerpunkt des Behandlers oder der Behandlerin ist. Spezialzentren, die einfach spezialisiert sind auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen oder auch Erwachsenen mit medikamentenrefraktären seltenen Epilepsien.
Wenn mein Kind eine seltene Form der Epilepsie hat, wohin kann ich mich dann eigentlich wenden? Gibt es Datenbanken, wo ich mehr auch nachlesen kann, wo ich mich informieren kann, Herr Professor Dr. Sirbe?
Das ist eine wichtige Frage, wohin man sich dann letztlich wendet. Also als Kind, also mit einem kranken Kind ist sicherlich trotz allem der Kinderarzt und vielleicht die nächste Kinderklinik eigentlich ein wichtiger Ansprechpartner, weil man wird immer wieder auch kurzfristig oder akute Probleme haben, wo man jetzt auch nicht viele 100 Kilometer fährt. Aber umgekehrt wissen dann meistens die Kinderärzte oder, wie gesagt, vielleicht eine Elterngruppe oder ein Zentrum für seltene Erkrankungen noch weitere spezifische Anlaufstellen. Es gibt im Internet auch die Möglichkeit, über Datenbanken zu gucken, ob es zu bestimmten Erkrankungen Studien gibt. Also das kann man wahrscheinlich relativ frei schon einfach in eine Suchmaschine eingeben oder man sucht auf tatsächlichen Datenplattformen wie Clinical Trials. Das ist eine Plattform, die Studien ausgibt. Oder es gibt die Orphanet-Datenbank, also Orphanet, also die Weisen der Medizin, also die seltenen Erkrankungen, die dort alle aufgeführt werden, wo in der Regel auch spezielle Zentren und Ärzte aufgeführt sind, die sich mit dieser oder jenen seltenen Erkrankung auskennt. Aber ich glaube, die genetischen Labore, die allgemeine Internetsuche und natürlich auch die Frage über die Kinderklinik, wo man eben betreut wird, zunächst zu gucken, hat eine ganz gute Chance, dass man auch in Deutschland jemanden relativ schnell findet, der sich damit auskennt und weiterhelfen kann.
Vielleicht ergänzend, das ist, glaube ich, wichtig, unabhängig davon, ob es schon eine Präzisionstherapie gibt oder nicht, weil genau in diesen Zentren natürlich diejenigen sitzen, die Interesse haben, genau das voranzuschieben und das dann auch immer wieder prüfen, wenn ein Kind vorgestellt wird. Gibt es da momentan eine klinische Studie? Gibt es irgendwas in den Datenbanken, in die wir reingehen? Oder haben wir jetzt mehrere Patienten, die gleiche Frage, müssen wir vielleicht was entwickeln? Also der Druck der Eltern ist da, glaube ich, auch ein wichtiger Motivationsfaktor, um die Medizin voranzutreiben.
Unbedingt. Gerade auch für Epilepsien ist es ja auch so, wenn man jetzt eben das Pech hat, dass die erste oder auch zweite Therapie eben nicht gut funktioniert, dass sie weiter epileptische Anfälle haben, dann ist es natürlich sowieso eigentlich mal ein Zeitpunkt, wo man sich dann entscheidet, auch ein weiteres Epilepsiezentrum oder eine weitere große universitäre Klinik mit Expertise eben aufzusuchen, die einen dann in der Regel auch zu solchen Dingen mit beraten kann und auch beraten wird und dann eigentlich auch in Deutschland die weiteren Ansprechpartner identifizieren kann, wenn sie es nicht schon sowieso wissen. Und da ist es dann so, und das gilt sowohl für Frau Keindl in Berlin als auch für uns in Heidelberg, dass wir uns sehr viel Mühe geben, eigentlich auch neue, unbekannte Gene zu verstehen, zu gucken, wo arbeiten die jetzt eigentlich in der Zelle? Was macht das? Haben wir da vielleicht doch irgendwas, wo wir einen Anknüpfungspunkt haben? Was bei zwischen fast 1000 Epilepsie-Genen ein großer Auftrag ist.
Frau Professor Dr. Keindl, wenn mein Kind schon vor mehreren Jahren eine unauffällige genetische Diagnostik bekommen hat, bedeutet das dann gleichzeitig dann auch, dass mein Kind keine genetische Erkrankung haben kann?
Nein, heißt es nicht. Das heißt nur, dass zu dem Zeitpunkt mit dem verwendeten Test der Befund unauffällig war. Und wir machen es eigentlich so, dass wir sagen, nach 2 Jahren sollte das nochmal wiederholt werden, auch wenn es hochqualitativ war. Da kann man sich auch überlegen, ob man das einfach nochmal sequenzieren lässt, also tatsächlich die Untersuchung am Blut nochmal machen lässt, was sicherlich bei, wenn es 2 Jahre her ist, sinnvoll ist, oder ob man es nochmal analysiert. Die Routinelabore dürfen ja nur den Kenntnisstand heute berichten und Dinge, die Wackelkandidaten sind, von denen sie sich nicht sicher sind, also sozusagen Varianten unklarer Signifikanz, wo wir noch nicht genau wissen, macht das krank oder macht das nicht krank, das dürfen sie eigentlich gar nicht berichten. Insofern kann sich das Wissen natürlich innerhalb von Tagen bis Wochen bis Monaten und Jahren deutlich verändert haben und es lohnt sich doch mal nachzufragen.
Das heißt, Untersuchung ist nicht immer gleich Untersuchung, weil auch so viel Entwicklung einfach stattfindet.
Genau.
Was ist denn eigentlich das Ziel all dieser Therapien am Ende?
Was ist das Ziel der Therapie? Also das Ziel unserer Therapie ist sicherlich eigentlich ein Leiden, also etwas, was denjenigen betrifft, was denjenigen stört, was die Eltern beunruhigt, zu verbessern. In dem Fall bei Epilepsie ist es ganz oft vordergründig die epileptischen Anfälle, also die Ereignisse, die in unterschiedlichen Abständen eben immer wieder auftreten und denjenigen belasten und auch seine Umwelt belasten. Und daneben ist es aber unbedingt auch natürlich eben die Entwicklungschance dieser Kinder, weil je mehr Anfälle ich habe, je schlimmer eine Epilepsie ist, desto schwieriger wird auch die Entwicklung für das Kind. Das kann vielleicht nicht mehr die Schule besuchen, den Kindergarten. Das ist ein ganz vordergründiger Punkt, aber es kann vielleicht auch nicht laufen lernen, es kann nicht sprechen lernen. Und das ist unser großes Ziel eigentlich, glaube ich. Und da sind wir uns einig, dass wir auch das eben mit beeinflussen wollen, mit positiv vorantreiben wollen und mit den richtig ausgewählten Medikamenten zum richtigen Zeitpunkt, vielleicht auch mit einer Operation, dann eben sehr gezielt verbessern. Die Chance auf ein eigentlich möglichst freies, selbstbestimmtes, gutes, hochwertige Lebensqualität Leben zu haben eigentlich. Und das eben bedeutet für Kinder Entwicklung, Teilhabe, normaler Schulbesuch, auf Klassenfahrten mitfahren, all das, was eigentlich zum, glaube ich, normalen Leben eines Kindes dazugehört. Das wünschen wir uns auch für unsere Patienten.
Wenn wir uns das Thema Gentherapien bei Epilepsie noch anschauen, gibt es denn da schon vielversprechende Ansätze und Studien und was bedeutet Gentherapie in dem Kontext eigentlich genau? Frau Professor Dr. Keindl vielleicht.
Es gibt unterschiedliche Ansätze, wenn man über Gentherapie spricht. Das eine ist natürlich, wo man als erstes denken würde, ist die Genersatztherapie. Das heißt, wenn ein Gen nicht funktioniert, ein funktionierendes Gen in den Körper einzubringen, meistens über Virusinfektionen und dann sind alle Zellen des menschlichen Körpers oder nur bestimmte infiziert und dieses Gen wird dort produziert. Das ist ein Wunschgedanke. Es gibt es auch in anderen Bereichen der Medizin schon, gerade auch in unserem Fachgebiet, aber noch nicht erfolgreich momentan als Routinebehandlung für die Epilepsie. Das, was am Kommen ist, ist eine sogenannte ASO-Therapie oder Antisense-Oligonukleotid-Therapie, bei dem ein bisschen später sozusagen angesetzt wird. Man hat ein Gen, daraus wird eine Kopie abgeschrieben, wir nennen es mRNA, und daraus wieder entsteht ein Eiweiß. Und man versucht durch diese ASO-Therapien diesen Prozess auf mRNA-Ebene einzulinken und zu verändern, wie das Gen abgeschrieben oder wie viel von dem Gen abgeschrieben wird. Und das gibt es beispielsweise jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr in Deutschland für das Dravet-Syndrom. Das ist natürlich eine Therapie, auf die wir jetzt mit großer Erwartung und die Eltern mit großer Erwartung blicken und wir sehen müssen, wie gut sie funktioniert.
Herr Professor Dr. Sirbe, wenn wir mal in die Zukunft schauen und uns überlegen, dass wir irgendwann vielleicht Gentherapien haben, die auch wirklich dann umfassend funktionieren, brauchen wir dann überhaupt noch andere Therapien?
Im Idealfall stellen wir uns vor, die Gentherapie wäre ohne jedes Risiko und würde hundertprozentig funktionieren, dann wahrscheinlich nicht. Wobei, selbst dann muss man sagen, das Gehirn ist ein so komplexes Organ. Es ist eigentlich nicht ein Wunder, dass jemand einen Anfall hat, sondern es ist ein Wunder, dass wir die meisten Menschen vielleicht keine epileptischen Anfälle haben. Das heißt, ich glaube, wir brauchen für eine gewisse Menge an Epilepsie wird es immer geben. Und der andere Punkt ist, dass momentan, und das wird noch eine ganze Weile so sein, die Gentherapie natürlich nicht für jeden in Frage kommt, weil sie eben doch mit einem zusätzlichen Risiko behaftet ist. Also das ein wichtiges Beispiel ist ja auch die Genschere, also diese Technologie, die eben vielleicht einen krankhaften Bereich eines Gens ausschneiden kann oder mit einem gesunden Bereich ersetzen kann. Das macht man im Menschen bislang eigentlich gar nicht. Das gibt es für wenige Erkrankungen, wo man Zellen aus dem Menschen herausholen kann, zum Beispiel Bluterkrankungen, dann kann man sie verändern und kann sie zurückgeben. Für Epilepsien gibt es das noch nicht und auch nicht in naher Zukunft, aber das ist eine Methode, die sozusagen auch viele Risiken mit sich bringt, weil alle Techniken natürlich nicht so perfekt sind, wie wir uns das am Ende wünschen werden. Und das heißt, da braucht man auch weiterhin sicherlich andere Therapieoptionen. Gerade jemand, der vielleicht keine große Belastung durch seine Epilepsie hat, aber trotzdem, weil er vielleicht nur alle halbe Jahre einen Anfall hat, auch der braucht eine Therapie, wird aber keine Gentherapie an sich machen, wird aber was wollen, womit er eben im besten Fall trotzdem keine Anfälle hat, damit er allein schon später Auto fahren kann, damit er das Restrisiko, was er durch einen plötzlichen Verlust seiner Fähigkeiten hat, eben korrigieren kann, verbessern kann. Und das heißt, es wird immer unterschiedliche Formen der Therapien auch in Zukunft brauchen, ganz sicher.
Wenn wir das zum Abschluss nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was sind denn die Risiken der Medikation und die Chancen der Präzisionsmedizin? Frau Professor Dr. Keindl, vielleicht, wenn Sie starten.
Ja, das sind so ein paar Themen, die wir ja schon, glaube ich, angerissen hatten in unserem Gespräch. Die Chancen der Präzisionstherapie ist natürlich einfach für den richtigen Patienten, die richtige Therapie zum richtigen Zeitpunkt zu finden, damit nicht nur zur Anfallsfreiheit beim Thema Epilepsie, sondern auch zu einer verbesserten Entwicklung und Lebensqualität beizutragen und damit einfach das Leben deutlich zu verbessern. Und auf der anderen Seite natürlich die Hoffnung, die Nebenwirkungen zu reduzieren, was ja auch immer ein großes Thema ist, dass man nicht ein Medikament nach dem anderen ausprobiert und die ganzen Nebenwirkungen durchleben muss als Chance. Und die Risiken sind selbstverständlich die Risiken der einzelnen Therapien. Also bei Medikamenten, die Nebenwirkungen von Medikamenten, bei Gentherapien natürlich auch gravierende bis zu tödlich verlaufende Nebenwirkungen, die auftreten können durch so eine Gentherapie, die wir einfach aus anderen Bereichen auch kennen. Und bei der Epilepsie-Chirurgie ist natürlich immer die Frage, ob man die richtige Methode gewählt hat oder ist die Läsion doch größer etc. Also gibt es natürlich auch Nebenwirkungen und Komplikationen, die dadurch auftreten können. Mhm. Und vielleicht den Punkt noch ganz kurz, den wir angesprochen haben, was ist der richtige Zeitpunkt für die Präzisionstherapie? Da ist natürlich das Risiko, dass wir das falsch einschätzen. Wir gehen davon aus, je früher, desto besser. Aber hier fehlen natürlich einfach gute Studien, die das möglichst auch gut belegen. Das kann man nicht bei allen Sachen machen. Das ist wie, wenn Sie die Studie machen würden, ist es tödlich, aus einem Flugzeug zu springen oder Fallschirm. Das ist natürlich schwierig, so eine Studie randomisiert kontrolliert durchzuführen. Das heißt, manche Dinge kann man nicht mit diesen Studien, die wir uns erhoffen in der Medizin, beweisen, sondern der reine Menschenverstand führt uns schon allein dazu, dass wir sagen, das ist wahrscheinlich der richtige Ansatz.
Herr Professor Dr. Sirbe, möchten Sie da abschließend noch was hinzufügen?
Na, ich glaube, das war schon eine sehr gute Zusammenfassung und auch ein gutes Schlusswort. Ich glaube, wir können nicht alles immer genau so machen im Bereich der seltenen und spezifischen Epilepsien und Erkrankungen, wie wir das möchten. Aber es ist uns Aufgabe und es ist uns wichtig, dass wir uns eben versuchen, trotzdem mit den Informationen, die wir haben, uns gemeinsam auszutauschen und damit durch die Summe aller Erfahrungen eben auch und auch durch die Mitarbeit von Patienten, Eltern viel, sage ich mal, Wissen zu bekommen, was und wie und zu welchem Zeitpunkt es richtig ist als Therapie. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
Ich danke Ihnen beiden für Ihre Zeit und die Einblicke in das Thema.
Herzlichen Dank. Gerne,
danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.